Die Wälder sind für uns, so sind wir alle aufgewachsen, Sinnbild der Natur, der Stärke ihrer der Natur. Heute stehen sie umso stärker unter Druck. Wir kennen die Bilder aus dem Harzen, aus dem Sauerland, abgestorbene, großflächige Verluste alter, einstmals gesunder Wälder. Heute könnten sie für jeden Endzeitfilm als Kulisse dienen. Der Brand am Brocken im September ist sicherlich vielen noch präsent. Das grüne Herz unseres Landes gerät aus dem Takt.
Das war Landwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen. Dem Wald in Deutschland geht's nicht gut. Nach der Bundeswaldinventur ist klar, er ist vom Klimaschützer zur CO2-Quelle geworden. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der TAZ und sprechen hier jede Woche über die drei wichtigsten Nachrichten aus Klimapolitik, Klimaentwicklung und der Forschung. Ich bin Katharina Schipkowski von der TAZ und spreche heute mit meiner TAZ-Kollegin Susanne Schwarz. Hallo!
Hi! Ihr hört die Folge vom 11. Oktober und wir sprechen heute darüber, dass der Wald in Deutschland keinen Kohlenstoff mehr speichert und was das heißt. Über mehr Quecksilberbelastung als Folge schmelzender Gletscher und zum Schluss noch über was Erfreuliches, nämlich das Deutschlandticket, mit dem man den öffentlichen Nahverkehr deutschlandweit nutzen kann, hat viele CO2-Emissionen verhindert, also es war sogar ein Klimaschutzerfolg bisher.
Deutschlands Wälder speichern keinen Kohlenstoff mehr, sondern sie geben welchen ab und das schon seit 2017. Also eine sehr schlechte Nachricht für das Klima, denn Wälder sind ja eigentlich, wenn sie gesund sind, wichtige CO2-Senken. Die deutschen Wälder sind jetzt aber von einer Kohlenstoffsenke zu einer Kohlenstoffquelle geworden. Das hat die 4. Bundeswaldinventur ergeben, deren Ergebnisse in dieser Woche vorgestellt wurden.
Genau, zwar hat die Waldfläche in Deutschland insgesamt sogar leicht zugenommen und auch die Diversität der Wälder. Das ist ja letztlich auch sehr, sehr gut. Also es gibt etwas mehr Mischwälder als noch bei der letzten Inventur zum Beispiel. Aber der Zustand der Wälder, der ist eben sehr schlecht. Und das liegt unter anderem am Klimawandel. Also zum Beispiel an starken Stürmen, die die Bäume beschädigen, gefolgt von lange anhaltender Trockenheit, vor allem mit sehr hohen Temperaturen. Und diese Bedingungen, die haben wiederum Schädlinge begünstigt, wie den Borkenkäfer oder den Eichenprachtkäfer, die Bäume dann quasi völlig gekillt haben. Also es sind einfach sehr viele Bäume in den vergangenen Jahren gestorben und junge Bäume sind langsamer nachgewachsen, als es normal gewesen wäre. Besonders gelitten hat die Fichte, die eigentlich der dominanteste Baum in deutschen Wäldern war, vor allem weil sie schnell wächst und der Holzwirtschaft viel Ertrag bringt. Und mittlerweile gibt es aber mehr Kiefern als Fichten und auch Buchen und Eichen haben im Verhältnis zur letzten Erfassung zugenommen. Was gut ist fürs Klima, denn Laubbäume bringen mehr Schatten als Nadelbäume und verdunsten auch mehr Wasser, also sie kühlen stärker. Nur müssten sie dafür natürlich gesund sein.
Unabhängig davon, dass das Ergebnis jetzt alarmierend ist, also in Schulnoten wäre das vielleicht so eine 4-, meinte zumindest der agrarpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im EU-Parlament, Martin Häusling. Unabhängig davon gibt es auch Kritik am Vorgehen der Bundeswaldinventur. Denn sie findet relativ selten statt, nur ungefähr alle 10 Jahre, und die Auswertung dauert lange. Für die aktuelle Inventur wurden die Daten im Jahr 2022 erhoben. Also die Erhebung funktioniert so, dass in allen Bundesländern insgesamt 100 Teams losgeschickt werden und Stichproben nehmen. Und in den letzten 2 Jahren, also seit 2022, hat sich der Zustand der Wälder wenig überraschend weiter verschlechtert, was aus diesem Bericht jetzt aber noch nicht hervorgeht. Das heißt, der tatsächliche Zustand ist noch schlechter, als jetzt bekannt wurde. Deshalb fordern manche ExpertInnen, die Erhebung lieber weniger umfangreich, dafür aber zum Beispiel jährlich zu machen. Man könnte zum Beispiel ja auch Satellitenbilder dafür nutzen.
Es gibt aber auch gute Nachrichten in dem Bericht, zum Beispiel, wie schon erwähnt, für die Artenvielfalt. Also Mischwälder sind auf dem Vormarsch, was besser für die Resilienz der Wälder ist, aber auch für die sonstige Biodiversität, also gut für viele WaldbewohnerInnen, wie Insekten, Pilze und Pflanzen, ist auch, dass da, wo viele Bäume gestorben sind, jetzt eben Totholz liegt und einerseits Lebensraum für die kleinen Krabbelviecher bildet und gleichzeitig durch die Zersetzung auch wieder neuer, fruchtbarer Humus entsteht. Und trotzdem ist es natürlich für die Artenvielfalt, also auch für die Artenvielfalt und vor allem eigentlich besonders wichtig, dass die Wälder gesund sind und auch dicht sind. Und dafür bräuchte es strengere Regeln, was die Bewirtschaftung angeht. Der größte Teil der Wälder in Deutschland ist im Privatbesitz. Da ist übrigens auch die Nadelbaumdichte noch höher als in kommunalen Wäldern, weil die Privatbesitzer eben ja Profit erwirtschaften wollen. Also Klima- und UmweltschützerInnen und auch WissenschaftlerInnen fordern da strengere Vorgaben über eine nachhaltigere und schonendere Waldbewirtschaftung.
Wir kommen zu unserem zweiten Thema. Die Meere werden immer giftiger. Das klingt jetzt natürlich sehr krass, ist natürlich zugespitzt. Aber es ist schon so, dass giftige Spurenelemente wie Blei, Quecksilber, Arsen oder Cadmium, die in Küstenmeeren sowieso natürlicherweise vorkommen, in immer größerer Konzentration auftreten. Denn sie sind nicht nur natürlicherweise im Meer vorhanden, sondern werden auch in deutlich größeren Mengen von Industrie und Landwirtschaft freigesetzt. Eine Studie vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel in Zusammenarbeit mit anderen WissenschaftlerInnen hat sich die Auswirkungen des Klimawandels auf die Schadstoffkonzentration und Zirkulation im Meer genauer angesehen.
Grundsätzlich wusste man zwar schon, dass zum Beispiel schmelzende Gletscher Quecksilber in die Ozeane spülen, aber das kann zum Teil auch natürliche Ursachen haben. Also zum Beispiel, wenn Erzvorkommen unter den Gletschern liegen, wie sich hingegen jetzt speziell klimawandelbedingte Ereignisse wie steigende Temperaturen und Meeresspiegelanstieg oder Küstenerosionen oder austrocknende und über die Ufer tretende Flüsse, also wie sich das auf diese Schadstoffzirkulation auswirkt, darüber gab es bislang wenig Daten. Und die ForscherInnen vom Geomar-Zentrum, die haben jetzt vor allem die Ergebnisse einer Gruppe von UN-MeeresschutzexpertInnen zusammengefasst, die genau das untersucht haben.
Das Ergebnis ist, dass menschliche Aktivitäten die globale Zirkulation toxischer Metalle wie Blei um das 10-fache und Quecksilber um das 3- bis 7-fache im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten erhöht haben. Auch giftige Elemente wie Silber, also was ja so als Schmuck auf der Haut zum Beispiel jetzt nicht giftig ist, aber im Körper natürlich nichts zu suchen hat und dann schon schädlich ist, also auch Silber und andere toxische Elemente treten zunehmend in Küstengewässern auf. Wo kommen die her? Zum Beispiel aus der Kohleverbrennung, aber auch aus Haushaltsprodukten, Kosmetika, Textilien, vor allem oft aus Produkten, die mit einer antibakteriellen Wirkung werben.
Außerdem enthalten auch Schiffabgase Schwermetalle und auch die Plastikverschmutzung der Meere trägt zur Verbreitung von Schwermetallen bei. Denn Plastik kann Metalle wie Kupfer, Zink und Blei aus dem Wasser ja an sich binden im Prinzip. Und wenn Fische das Plastik essen, das ja an sich auch schon schädlich ist, dann essen sie eben auch diese anderen Schadstoffe noch mit. Und so landen die dann natürlich auch bei uns auf den Tellern, also jedenfalls bei FischesserInnen.
Ja, welche Rolle spielt da jetzt genau der Klimawandel? Also bis hierhin ging es ja auch vor allem viel um Umweltverschmutzung. Aber die ForscherInnen haben festgestellt, dass die Erwärmung der Meere dazu beiträgt, dass mehr von den Schadstoffen in die Organismen gelangt. Unter anderem, weil höhere Temperaturen den Stoffwechsel der Tiere, also zum Beispiel der Fische, steigern und die Ventilation der Kiemen erhöhen. In wärmerem Wasser müssen Fische mehr atmen, denn warmes Wasser enthält weniger gelösten Sauerstoff als kaltes. Es gibt ja auch im Sommer häufig so Sauerstofflöcher in zu warmen Flüssen, das habt ihr ja bestimmt schon öfters mitbekommen. Auf jeden Fall, je mehr Wasser die Fische durch ihre Kiemen pumpen, desto mehr im Wasser enthaltene Schadstoffe gelangen natürlich auch in ihre Körper. Außerdem werden die Meere saurer, dadurch, dass sie ja sehr viel CO2 aufnehmen und speichern. Damit sinkt der pH-Wert und es steigt die Löslichkeit und die Bioverfügbarkeit von Schwermetallen, vor allem von Kupfer, was auch sehr schädlich für viele Meeresbewohner ist.
Also ohne diese chemischen Prozesse jetzt hier bis ins letzte Detail nachzuvollziehen, kann man einfach sagen, dass die chemische Zusammensetzung der Meere durch die Wärme total aus dem Gleichgewicht gerät. Und außerdem kann man zusammenfassend sagen, dass Menschen auf zwei Arten zu diesem chemischen Ungleichgewicht, also dieser zunehmend giftigen Konzentration in den Meeren beitragen. Nämlich einerseits, indem wir die Schadstoffe ins Meer bringen über Abgase, Abwasser, Müll und so weiter. Und andererseits, indem wir eben durch die Klimaerhitzung die Meerestemperaturen nach oben treiben und dadurch dazu beitragen, dass die Schadstoffe sich dort lösen können und von anderen Organismen aufgenommen werden.
Zum Schluss noch eine gute Nachricht. Das Deutschland-Ticket hat einer Studie zufolge echt viele CO2-Emissionen verhindert. Also es war klimafreundlich. Und das ist was ja manchmal in Frage gestellt wurde. Speziell nach dem 9-Euro-Ticket damals. Da hieß es ja, naja, da wird jetzt gar nicht weniger Auto gefahren. Durch das Ticket gibt es einfach insgesamt mehr Verkehr, weil zum Beispiel Leute Ausflüge machen, die sich das vorher gar nicht hätten leisten können. Ja, ob jetzt mit der Bahn oder mit dem Auto oder wie auch immer. Was natürlich auch nicht gerade ein Argument gegen das Ticket ist, sondern eigentlich ein ganz großer Vorteil. Aber jetzt zeigt sich auch, den ökologischen Vorteil hat es auch gegeben. Die Leute haben ihr Auto stehen gelassen.
Genau, das hat eine Untersuchung des Forschungsverbunds Ariadne ergeben. Zugfahrten nahmen nach der Einführung des Deutschlandtickets demnach deutlich zu. Also die Zahl der Fahrten über 30 Kilometer stieg um 30,4%, während die Zahl der mit dem Auto gefahrenen Kilometer um 7,6% sank. Und die ForscherInnen, die sehen darin schon eine Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene. Bei Strecken von mehr als 30 Kilometer nahm der Anteil der Zugfahrten von rund 10% auf ja, immerhin 12% zu. Und ja, was heißt das in CO2? Der Effekt sind 6,7 Millionen eingesparte Tonnen CO2 seit Einführung der Fahrkarte im Mai 2023 und damit eine Reduktion der gesamten Emissionen im Verkehrssektor von 4,7%. Das ist ja der Bereich, in dem Deutschland seine gesetzlichen Klimaziele immer wieder reißt, weil die Emissionen einfach nicht sinken. Ja, also jetzt doch mal 4,7% und das für eine einzelne Maßnahme, das ist gar nicht so wenig. Und ja, noch ein Tempolimit zum Beispiel könnte noch mal ungefähr dieselbe Größenordnung bringen. Also das hatte das Umweltbundesamt mal berechnet für Tempo 120 auf Autobahnen. Und das ist ja was, dem die FDP und Verkehrsminister Volker Wissing im Weg stehen. Genauso wie auch anderen Einschränkungen für Autos. Also nicht, dass die bei vielen anderen Parteien besonders beliebt wären, aber die FDP ist natürlich besonders stark dagegen. Und da sind sich ExpertInnen eigentlich einig, Einschränkungen fürs Auto oder einfach weniger Autofahren, das muss es doch geben. Ja, und damit solche Maßnahmen auch funktionieren oder auf eine gewisse Akzeptanz stoßen, ist es wichtig, Alternativen wie Bahnfahren attraktiver zu machen, wie zum Beispiel durch das Deutschlandticket.
Aber dieses Mehr an Attraktivität, das soll ja jetzt schon wieder gemindert werden. Nächstes Jahr soll das Ticket fast 10 Euro mehr kosten, also 58 statt 49 Euro. Ja, jetzt könnte man vielleicht sagen, das ist immer noch günstig dafür, dass man ja deutschlandweit den ÖPNV nutzen kann, so viel man will. Aber dass manche Leute sich das nicht leisten können, liegt ja auch auf der Hand. Und wenn es dann weniger genutzt wird, dann ist auch die Frage, ob sich der Klimavorteil halten lässt.
Damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gerne und lasst uns gerne eine Bewertung und Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Danke an Karl-Heinz Schön und Kevin Krotschek, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben.
Danke auch von mir. Ciao.
Ciao.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.